SRF 1. Zur Regionalschau Bern, Fribourg, Wallis. Im Tropenhaus Frutigen sind 20'000 Fische verendet und es ist gar nicht so einfach, neue Störe zu bekommen. Eine richtige Flut von Mails, Flyer und Briefen landet in diesen Wochen in den Briefkästen und Mailboxen von den bernischen Grossräten. Wir diskutieren über das Lobbying vor der grossen Spardebatte mit Nathalie Imboden von den Grünen und Lars Guggisberg von SVP. Und Nachrichten, Wetter und Werbung am Bildschirm, im Bus und im Postauto, das gibt es seit einem Zeitchen eurer Region Bern. Die Software dazu liefert ein junges Unternehmen aus dem Liebefeld. Wir stellen es vor. Am Mikrofon sind Jörg André und mit den Nachrichten vom Tag Elisa Henny.
Der Kanton Fribourg will bei einer Autobahnraststätte zwischen Bül und Châtel-Saint-Denis einen Durchgangsplatz für Fahrende einrichten. Für 40 Wohnwagen, die dort vom März bis Oktober Halt machen können. Im Winter können Lastwagenfahrer dort übernachten. Und dazu will das Bundesamt für Strassen auf der anderen Seite dieser Raststätte gerade noch mehr Plätze für Lastwagenfahrer einrichten. Das Projekt wird noch öffentlich aufgelegt. Der Plan ist, dass die neuen Rastplätze im 2016 parat sind. Im Tropenhaus zu Frutigen sind vor 10 Tagen 20'000 junge Fische gestorben. Das berichtet heute die neue BO-Zeitung. Ihre neue Zuchthalle für einen Stör, die man vor einem Monat in Betrieb genommen hat, ist die Steuerung ausgefallen, die die Fische mit Sauerstoff versorgt. Ein grosses Drama für das Tropenhaus, sagt der Geschäftsführer Marcel Bayot.
Das geht uns sehr nahe, oder, wenn wir so viele Fische verlieren. Weil die werden intensiv betreut und man baut auch wieder eine Beziehung auf zu diesen Tieren. Die Mitarbeitenden, die mit den Stören zu tun haben in der Aufzucht, also die haben etwa 4-5 Tage gebraucht, bis sie da emotional eigentlich überwunden haben, verarbeitet haben.
Hat man mit so einem Fall denn nicht gerechnet oder gibt es da nicht ein Backup-System?
Ja, es ist natürlich, wie soll ich sagen, wenn man mit Technik zu tun hat, gibt es tausend Möglichkeiten, wie irgendetwas kann nicht funktionieren. Und logischerweise, Rückfallsebenen sind vorhanden, aber es ist nicht vorgesehen gewesen, dass der Netzteil überhitzt.
Also auf einen konkreten Fall, auf den ist man nicht vorbereitet gewesen?
Nein, da kann man sich eigentlich auch nicht darauf vorbereiten.
Was machen Sie denn in Zukunft, damit so etwas nicht nochmal passiert?
Man hat die Anlage so angepasst, dass man die wichtigsten Geräte oder Maschinen kann am Leben oder am Funktionieren erhalten, ohne dass da über das Netzteil gesteuert wird.
20'000 Störe sind gestorben. Was bedeutet jetzt das in Franken? Wie viel Verlust ist das?
Oh, das ist schwer zu sagen, oder? Es geht um die Wiederbeschaffung, von dem, was wir in die Tiere investieren, an Futter und Mitarbeiter, Zeit etc. Also da gibt es sicher einen sechsstelligen Betrag.
Jetzt, wo treibt ihr solche Jungfische, solche Störe auf?
Da musst du in ganz Europa suchen. Dank unseren guten Beziehungen haben wir jetzt zwei Zuchten gefunden, die uns eine gewisse Anzahl von Stören liefern können.
Sagt der Marcel Bayot vom Tropenhaus Frutigen im Gespräch mit der Sibylle Heissenbüttel. Die jungen Störe, die umgekommen sind, wären für die Kaviarproduktion im Jahr 2020 gedacht gewesen. Vor einer Erfolgsgeschichte im Zusammenhang mit Fischen berichtet heute der Fischereiverband vom Kanton Bern und das Kraftwerk KWO. Sie haben vor 2 Jahren zusammen abgemacht, wie das Kraftwerk für die Fische verträglicher werden soll. Diese Ziele sind jetzt weitgehend erreicht, vor allem dank einem Fischlift. Der hilft den Bachforellen im Gadmerwasser über einen grossen Höhenunterschied beim Kraftwerk über. Am Fuss des Gurten zu Wabern bei Bern kann ein Hochhaus gebaut werden. 53 Meter hoch, das gibt 17 Stockwerke. Der Gemeinderat von Könitz hat die Baubewilligung erteilt. Alle Einsprachen seien vom Tisch, schreibt er. Das Hochhaus wird ein Teil einer grösseren Überbauung mit gegen 200 Wohnungen. Die Stimmberechtigten von Könitz haben diesem Projekt schon im Frühling 2010 zugestimmt. Und nochmal eine Baubewilligung. Zu Roggwil im Oberaargau kann ein Kompetenzzentrum für Hirnverletzte gebaut werden. Nach der Gemeinde hat jetzt auch der Regierungsstatthalter diesem Projekt eben Baubewilligung gegeben. Eine Stiftung will dort 75 Plätze für Hirnverletzte einrichten. Es soll dann 200 neue Arbeitsplätze geben. Das Wetter unten wird es grau, morgen oberhalb von etwa 1300 Meter gibt es Sonne, auch im Wallis. Es wird 5 bis 8 Grad.
Das habe er so noch nie erlebt, hat mir kürzlich ein langjähriger Grossrat gesagt, wo wir über die Spardebatte vor nächsten Wochen im bernischen Grossrat geredet haben. Er hat noch nie so viele Briefe und Mails von Institutionen, Organisationen und Einzelpersonen bekommen, die ihn von einem von den zahlreichen Sparvorschlägen der Regierung wollen abbringen. Es geht um ein Sparpaket von einer knappen halben Milliarde Franken bis 2017. Besonders betroffen sind die Behindertenorganisationen, die Spitex, die Psychiatrie und einzelne Bildungsinstitutionen, wie zum Beispiel die Gartenbauschule Oeschberg. Dass das Lobbying der Betroffenen von dieser Debatte stark zugenommen hat, ist auch Adrian Vatter, einem Politologe von Uni Bern, aufgefallen. Und es sei auch professioneller geworden.
Das heisst konkret, dass intern beispielsweise Weiterbildungskurse angeboten werden für die Mitarbeiter, dass sie wissen, wie man Lobbying betreiben soll. Das heisst, Informationen weitergeben, die durchaus auch hilfreich sind für Politiker. Aber auch, dass man Medienkonferenzen durchführt, dass man Betroffenheit zeigt, dass man aktiv ist, auch versucht, Beziehungen herzustellen, ein Netzwerk aufzubauen. Das sind alles Massnahmen im Bereich des Lobbying.
Sagt der Politologe Adrian Vatter. Bei mir im Studio sind jetzt zwei Mitglieder vom bernischen Grossen Rat, Nathalie Imboden von den Grünen und Lars Guggisberg von SVP. Guten Abend und herzlich willkommen.
Guten Abend.
Ja, Nathalie Imboden, was ist denn so in den letzten Wochen bei euch auch so im elektronischen Postfach und im Briefkasten gelandet?
Es ist sehr viel reingekommen. Es haben einerseits sehr viele betroffene Bürgerinnen und Bürger sich an uns gewendet. Also ich kann es vielleicht schildern anhand von einem Beispiel. Das sind Eltern von behinderten Kindern, die zwar schon erwachsen sind, konkret mit Autismus, die Angst haben, dass jetzt mit diesen Sparmassnahmen ihre Institution geschlossen wird und sich sehr eindrücklich schildern, was es würde bedeuten, wenn die Institution geschlossen wird. Es sind aber auch Berufsverbände, die sehr ausführlich dokumentiert mit Zahlen und Fakten aufzeigen, was es würde heissen, wenn man plötzlich unqualifiziertes Personal würde in der Alterspflege einsetzen und sagen, die Qualität ist betroffen. Es geht hier um wirklich Frage, wie können wir die Qualität herstellen. Sehr unterschiedlich Einzelschicksal, aber auch viel Zahlen und Fakten, biegendeweise Material.
Was hat euch besonders berührt jetzt von all diesen Sachen, die reinkommen?
Also die persönlichen Schicksale berühren natürlich viel mehr, weil da schildert jemand, liebe Politiker, sparen nicht mit meinem Sohn oder meiner Tochter. Ich weiss nicht, wie ich die daheim unterbringen kann. Es gibt keine Institution, die das sonst anbietet. Machen das nicht. Sie warnen eindrücklich und es ist, es geht einem sehr unter die Haut.
Lars Guggisberg, auch ihr habt viel Material bekommen in den letzten Tagen und Wochen. Sind das jetzt vor allem Standardbriefe gewesen oder hat es so Persönliches drunter gehabt?
Es hat bei mir beides gehabt. Also es hat Standardbriefe gehabt, die recht schlicht und sehr sachlich waren und ziemlich kurz gehalten, einfach mit Argumenten aufgeführt. Aber es hat auch sehr persönliche Sachen drin gehabt, wie Frau Imboden vorhin auch gesagt hat, eben besorgte Eltern, besorgte Lehrer, Schüler, das war alles auch drunter gewesen. Und es hat zum Teil hat sogar sehr originelle Sachen drin gehabt, wie beispielsweise so ein Gedicht von einer betroffenen Mutter. Und ja, das sind etwa so die Sachen, die reinkommen.
Hand aufs Herz. Lars Guggisberg, hat er alles gelesen?
Ich habe versucht, alles zu lesen. Ich glaube, ich habe alles etwa verwutscht. Ich habe aber nicht auf alles eine Antwort geben können. Am Anfang habe ich noch die Antwort gegeben auf die Eingaben, die ich kam. Aber irgendwann habe ich müssen aufgeben, weil die Flut wirklich so gross war.
Nathalie Imboden, die rot-grüne Seite steht ja dem Sparpaket sehr skeptisch bis ablehnend gegenüber. Also bei euch rennt man eigentlich offene Türen ein. Bewirkt das Lobbying überhaupt etwas bei euch?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das zeigt auf, dass das grösste Sparpaket ist, das der Kanton Bern überhaupt je gehabt hat. Und damit euch erklärt sich euch, warum sich so viele Leute jetzt angesprochen fühlen und sich euch wehrend. Für mich zeigt sehr deutlich, dass es eben Sparen tut weh. Man kann nicht sparen, ohne dass man Leistungen in diesem Kanton abbaut. Und das zeigt sich jetzt, glaube ich, sehr konkret in sehr vielen Bereichen. Was bei mir, was zurückkommt, ist ein bisschen die Hoffnung, oder dass die Leute auch merken, wir haben Steuern gesenkt in den letzten 10 Jahren in diesem Kanton Bern. Und jetzt hat der Kanton zu wenig Geld. Vielleicht ist es nicht nur gescheit gewesen, die Steuern zu senken. Also ich denke, ich hoffe auch darauf, dass es mit den Leuten auch so einen Politisierungsprozess gibt, der das aufzeigt.
bei der SVP und darum auch bei euch, Lars Guggisberg, ist der Rückhalt für das regierungsrätliche Sparpaket ein bisschen grösser als auf der rot-grünen Seite. Haben die Anliegen bei euch jetzt vor allem auf Granit gebissen? Oder was hat es bei euch ausgelöst?
Nein, sicher nicht. Ich glaube, ich würde lügen, wenn ich würde sagen, wir seien das alles gleich. Es hat zum Teil wirklich Sachen gehabt, wo Einzelschicksal, die einem nachgehen, das ist klar. Es hat aber auch Sachen gehabt, es hat Eingaben gegeben, wo einem bestärkt hat, drinnen, dass man spart. Es hat auch, ja, es sind Einzelfälle gewesen, aber es hat zum Teil auch unsachliche und auch anonyme Zuschriften gegeben, wo man dann müssen sagen, ja, das ist eher kontraproduktiv, das Lobbying in dieser Art und Weise. Aber insgesamt bin ich doch sehr der Meinung, dass das nützlich ist, die Eingaben, die sie kommen, einfach auch für die Meinungsbildung. Und wir probieren dann nach bestem Wissen und Gewissen dort das Richtige zu machen und es dient eben zum Wissen, mehr zu wissen und die Auswirkungen zu kennen.
Also habt ihr auch Zeug erfahren, die ihr noch gar nicht kennt habt, die ihr noch nicht gewusst habt?
Ja, das ist so. Also es sind sicher Argumente zum Teil gekommen, die man noch nicht kennt hat und das ist von dem her sehr hilfreich gewesen. Wir jetzt einfach müssen richtig, oder wir müssen es jetzt richtig einordnen. Das ist vor allem jetzt die Schwierigkeit, die wir haben.
Eben, das Problem ist ja, Nathalie Imboden, wer laut schreit, der wird gehört und die, die eben nicht so laut schreien, die vielleicht auch kein Lobby hinter sich haben, die hört man dann nicht. Kann man denn da überhaupt objektiv entscheiden, das ist berechtigt, das ist weniger berechtigt?
Also das ist natürlich eine Schwierigkeit, dass entscheidend ist, ob die Organisationen Geld haben oder nicht, ob sie organisiert sind oder nicht. Also zum Beispiel psychisch Kranke haben nicht so eine gute Lobby, das merkt man, da hört man wenig, obwohl das für die Leute existenziell ist, wenn sie nicht mehr in einer guten Betreuung sind. Ich denke, wir als Politikerinnen sind nachher gefordert, da eine Gesamtschau zu machen, aber es ist klar, aber wie gesagt, sparen tut weh und es ist in diesem Bereich zeigt sich, man kann nicht sparen, ohne dass man Leistungen abbaut. Und die Frage ist, will man das oder will man das nicht?
Ja, wir haben ja vorhin gehört vom Adrian Vatter, Lars Guggisberg, Emotionen spielen eine Rolle, die Betroffenheit. Also die das schaffen, die haben einen Vorteil.
Ja, es ist sicher ein bisschen Frage, wie die Sachen eben daherkommen. Aber insgesamt ist es gut für die Meinungsbildung. Und am Schluss, und das hat Frau Imboden vorhin richtig gesagt, man muss einfach aufpassen, dass man auch nicht die Gesamtshow vergisst. Man muss dann einen Gesamtüberblick haben. Und klar, es gibt Einzelfälle, die wirklich sehr, sehr schlimm sind. Ja, das kann man so sagen. Aber am Schluss geht es um das Allgemeinwohl.
Jetzt sind wir ja in einem Wahljahr. Und Politiker, die sparen ja nicht unbedingt sehr gern. Und eben im nächsten März sind dann wieder auf die Wählerinnen und Wähler angewiesen, Lars Guggisberg. Wie beeinflusst euch jetzt das in dieser Spardebatte?
Also ich muss ehrlich sagen, das beeinflusst mich jetzt gar nicht. Es geht darum, dass wir jetzt für den Kanton die besten Lösungen finden. Und da ist klar, da muss man abwägen zwischen den verschiedenen Sachen. Aber es ist so, sparen tut weh. Und gleichzeitig ist es so, dass einfach die Steuern erhöhen sicher auch keine Lösung kann sein. Darum müssen wir jetzt das strukturelle Defizit möglichst probieren zu beheben.
Nächste Woche geht es dann los mit der Debatte. Die Tribüne wird voll sein. Die Leute, die im Rollstuhl sind, die dürfen sogar den Ratssaal reinhören, Nathalie Imboden. Das gibt noch einen zusätzlichen Druck bei dieser ganzen Debatte.
Nein, das ist kein Druck. Das ist in dem Sinn wichtig. Wir sind eine direkte Demokratie und ich finde es sehr gut, dass sich möglichst viele Leute an dem politischen Geschehen beteiligen. Sei es, dass sie physisch präsent sind, dass sie die Debatte verfolgen, dass sie auch die politischen Fragen verfolgen und eben den Zusammenhang sehen. Wenn man bei der Motorfahrzeugsteuer 100 Millionen spart im Jahr X, dann hat das im Jahr Y nachher die Konsequenz, dass man 100 Millionen weniger Franken zur Verfügung hat. Und ich denke, das ist wichtig, dass man dass die Leute da mitschauen und auch den Volksvertreter sagen, nein, wir sind nicht einverstanden, ihr macht es nicht richtig und sich auch einbringend. Mhm. Zum Glück sind wir eine direkte Demokratie, wo das eben auch möglich ist.
Aber wahrscheinlich überlegt man sich gleich, Lars Guggisberg, was man sagt, wenn eben die Betroffenen wirklich quasi vor einem hocken.
Ja, das ist sicher so. Wir nehmen damit natürlich eben wahr, wir sehen, was wir für eine Verantwortung haben und was für einen Druck eben, das so besteht von Seiten von der Bevölkerung her. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, wir dürfen das Gesamtwohl nicht aus den Augen verlieren. Und ich muss an dieser Stelle hier auch noch erwähnen, dass, wie gesagt, das ist ein Sparprogramm von linksgrüner Seite. Und dort hat man natürlich absichtlich Sachen genommen an der Front. Und Sachen, die eben wehtun, in der Zentralverwaltung beispielsweise, dort hat man eigentlich gar nichts machen wollen.
Nächste Woche geht's los bernische Kantonsparlament hat 5 Tage reserviert für die Spardebatte. Nathalie Imboden, Lars Guggisberg, herzlichen Dank für das Gespräch. Das ist das Regionalschnell Bern, Fribourg-Wallis auf SRF 1. Es ist 5:45. Ein ganz anderes Thema. Man sieht es gäng wie mehr in den Bussen, Postauto und Zügen. Bildschirme, wo drauf Nachrichten, der Wetterbericht oder Werbung gezeigt wird. Hinter diesen Bildschirmen steckt die junge Berner Firma Life Systems. Für ihre Idee hat sie letztes Jahr den Swiss Economic Award gewonnen. Dennis Schmutz mit einer Geschichte über ein Produkt, das klein angefangen hat und heute in der ganzen Schweiz zu finden ist.
Die Firma Life Systems war 5 Jahre alt, wo sie letztes Jahr den grossen Höhepunkt erlebt hat. Zinterlaken am Swiss Economic Forum.
And the winner is Life System AG.
Ihm sei dann viel durch den Kopf, sagt einer der Gründer, Christian Imhof.
Ja, zuerst mal sicher wahnsinnige Glücksgefühl. Auch, dass wir nicht ganz falsch sind mit der Idee. Oder glauben, wo wir schon von Anfang an immer hatten. Zuerst jetzt, weil wir jetzt dort die ganze Firma.
Der Jungunternehmerpreis Swiss Economic Award ist mit 25'000 Franken dotiert.
Wir haben das eigentlich noch weitergegeben, also das Geld, das wir dort dann bekommen haben, das haben wir eigentlich gerade in alle investiert, also in die Mitarbeiter. Wir haben einen Ausflug gemacht, wir sind auf Landen gegangen und eigentlich ein Dankeschön zurückgeben an alle. Weil es ist ja nicht einfach nur der Erfolg von uns, sondern von allen.
Der Jungunternehmerpreis hat nicht nur Geld, sondern auch einen guten Ruf gebracht. Seither haben sie noch mehr Unternehmen davon überzeugen, dass sie Bildschirme mit der Software von Life Systems in ihren Bussen und Zügen installieren. Bildschirme, die nicht nur die nächste Haltestelle anzeigen, sondern auch noch Nachrichten und Werbung. Es war allerdings schon ein harter Kampf, Kunden zu gewinnen, sagt Yves Kilchemann, der mitgeholfen hat, das Unternehmen zu gründen.
Ja, man muss sich mal einfach in die Lage des öffentlichen Verkehrs versetzen und dann sieht man, ja, es ist schwierig, jemandem ein Vertrauen zu schenken, einer Firma, die erst frisch existiert und man will doch Bildschirme, etwas, was sehr präsent ist gegenüber seinem eigenen Kunden, also dem Fahrgast. Das braucht sehr viel Mut auch von einer Geschäftsleitung, von einem Transportunternehmen, dass man da Ja sagt und sagt, okay, wir machen das zusammen.
Die Vorteile für die ÖV-Unternehmen sind gegeben. Sie können die Fahrgäste schnell über Verspätungen oder Störungen informieren, verdienen mit an der Werbung und können auf ihre eigenen Angebote hinweisen, zum Beispiel auf eine Busreise. Das Geschäftsmodell vom Bildschirm im ÖV hat die Jury dann überzeugt, sagt Peter Stähli, Jurymitglied und Geschäftsführer vom Swiss Economic Forum.
Es hat dort natürlich einzelne Produkte gegeben, aber die Kombination mit Information, mit News und mit Werbung nachher, das ist eigentlich die Innovation.
Und das Besondere sei, dass die Firmen, die ihre Werbung in Bus oder Zug bringen, ganz genau können bestimmen, wenn und wo ihre Botschaft gezeigt wird.
Das Tool über Internet, dass ich als interessiertes KMU selber Werbung schalten kann und das live unabhängig von der Firma selber aufsetzen kann, das ist sehr effizient. Und das ist eigentlich der nächste Innovationsschritt, den die Firma geschaffen hat.
Noch viel wichtiger waren der Jury aber die 3 jungen Unternehmer der Firma Life Systems gewesen, mit ihren verschiedenen Fähigkeiten. Einer hat für das Wachstum geschaut, andere für Technik und der dritte für das Marketing, sagt Peter Stähli.
Die haben sich eigentlich perfekt ergänzt und wir hatten auch den Eindruck gehabt in der Jury, dass sie sich sogar gegenseitig können steigern konnten.
Der Olivier Schuyard hat Geschäftsidee für die Bildschirme im ÖV noch während seinem Informatikstudium gehabt. Für ihn war aber sofort klar, dass er sie nicht allein umsetzen will und hat darum noch 2 Kollegen dazu genommen. Es sei sicher ein Vorteil, wenn man nicht allein ein Unternehmen gründe, sagt auch der Olivier Schuyard. Auch wenn es durchaus manchmal Meinungsverschiedenheiten gibt.
Ah ja, immer. Ja, konstant. Aber irgendwie findet man Konsens.
Zusammen haben sie ja die lange Durststrecke in den ersten Jahren überstanden, sagt Yves Kilchemann.
Ja, verdient haben wir natürlich nichts an dieser ganzen Geschichte. Aber ich meine, es ist immer wichtig, dass man einen Glauben hat und einen Glauben an sein Produkt. Und das trägt ihm definitiv genug lang.
Das Marzili-Bändli zu Bern war ihr erster Kunde gewesen. Nach sind weitere Unternehmen dazugekommen. Der Aufbau der Firma sei mit viel Arbeit verbunden gewesen, sagt der Yves Kilchemann.
Wenn wir etwas erreichen, das kommt nicht von alleine. Und für uns war bewusst, dass wir 7/24 jetzt durchdenken, durchkrüppeln und so weiter. Also, man hat auch jedes Mal wieder darüber nachdenken, ist das der richtige Weg? Ist das so, wie wir überkommen können? Sind das die richtigen Dokumente, die wir haben? Sind das die richtigen Aussagen, die wir machen? Das überdenkst du jeden Tag und versuchst überall noch zu verbessern, damit die Chancen am nächsten Tag noch besser werden. Und ich glaube, niemand bei uns wird weniger arbeiten. Wir finden es auch schade, hat der Tag nur 24 Stunden.
Der Aufwand hat sich gelohnt. Heute haben sie 28 Mitarbeiter und 5 Filialen in der Schweiz. Bei den Leuten in den Bussen und Zügen kommen die Bildschirme mehr oder weniger gut an.
Das ist eigentlich eine vernünftige Sache, doch. Das ist eigentlich interessant. Also macht die Fahrt ein bisschen kurzweiliger.
Es ist richtig furchtbar. Die Rechtschreibung auf diesen Tafeln ist, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Es ist wirklich schlimm. Und es fällt sogar mehr auf. Also das sollte sich ändern.
Ich lese es schon, ja. Nur, denke ich, sollte für meine Augen ein bisschen deutlicher sein. Und es geht ein bisschen schnell.
Die Information darauf finde ich gut, sie müssen aber aktuell sein. Manchmal ist am Tag nachher noch die Serie geschaltet vom Vortag und das finde ich dann nicht so toll.
Es sei halt IT, Informatik, sagen die drei jungen Unternehmer dazu. Und da können es immer Fehler geben. Aber es sei gut, wenn es die Leute merken, dann können sie daraus lernen. Technik ist das eine, der Inhalt, der auf den Bildschirmen läuft, das andere. Da haben sie auch schon Reklamationen bekommen, sagt Christian Imhof.
Von Familienmüttern, Gemeindepräsident hat uns mal geschrieben und so, weil halt von gewissen Newsanbietern zu viel nackte Haut gezeigt wurde. Spricht natürlich wieder für die Beachtung von dem Medium, aber auch wie sensitiv das Ganze ist und wie vorsichtig dass wir auch müssen sein oder der Newsanbieter, was er ausstrahlt, in welcher Form, was für Bilder, was für Texte etc.
Die einzelnen Nachrichten dürfen sie nicht bearbeiten. Sie haben aber den Vertrag mit dem Medienunternehmen gekündigt, der zu viel nackte Haut gezeigt hat. Für die Zukunft haben die drei jungen Unternehmer noch neue Ideen. Sie wollen ihre Bildschirme auch noch für anderes einsetzen, sagt Christian Imhof.
Warum nicht Partnerschaft eingehen mit der Polizei, zum Beispiel Suchaktionen? Das Medium muss mehr genutzt werden, auch für solche Sachen, weil es ist aktuell. Also innerhalb von Sekunden kann man Botschaften auf Passenger TV bringen. Und das kann nicht nur der News-Anbieter nutzen, sondern das könnte man noch viel vielseitiger nutzen.
Sie haben nicht nur neue Ideen, sie wollen auch noch wachsen. Vorläufig mal in der Schweiz, weil da gibt es noch genug Bussen und Züge, die bis jetzt noch keine Bildschirme von Life Systems haben.
Der Beitrag von Dennis Schmutz. SRF 1, kurz vor den 6. Hier nochmal Wichtiges vom Tag in Kurzform.
Der Kanton Freiburg will bei einer Autobahnraststätte zwischen Bühl und Châtel-Saint-Denis einen Durchgangsplatz für Fahrende einrichten. Für 40 Wohnwagen, die dort im Sommer Halt machen können. Im Winter können Lastwagenfahrer dort übernachten. Und dazu will das Bundesamt für Strassen auf der anderen Seite der Autobahnraststätte dann noch gerade mehr Plätze für Lastwagenfahrer einrichten. Das Projekt muss noch ein paar Hürden nehmen. Der Plan ist, dass die neuen Rastplätze im 2016 parat sind. Im Tropenhaus Frutigen sind vor 10 Tagen 20'000 junge Fische gestorben, berichtet die neue BO-Zeitung. In einer neuen Zuchthalle für einen Stör ist die Steuerung ausgefallen, die die Fische mit Sauerstoff versorgt. Der finanzielle Schaden dürfte einen sechsstelligen Betrag erreichen, hat uns der Geschäftsführer vom Tropenhaus gesagt. Die jungen Störe wären für die Kaviarproduktion im Jahr 2020 gedacht gewesen.
Der Hochnebel dominiert das Wetter am Wochenende. Die Prognose hat Sabine Balmer von SRF Meteo.
In der Nacht breitet sich der Hochnebel bis an Brienzersee aus. Im Wallis hingegen klaret es auf. Im Ronital gehen die Temperaturen auf minus 2 Grad zurück, in Bern auf etwa 1 Grad. Morgen liegt eine zähe Hochnebelschicht über dem Flachland. Die Obergrenze ist um die 1300 Meter. Im Oberland und im Wallis scheint die Sonne. Hier ist es auch recht mild. In Zermatt und in Adelboden wird es 5 Grad, in Brieg gibt es 8 Grad, in Bern und in Langenthal gibt es auch maximal 5 Grad. Im Mittelland bloss den Mund bis etwas schwächer als heute. Am Sonntag sinkt die Hochnebelobergrenze etwas ab. Stellenweise mag sich der Nebel im Laufe des Tages etwas auflockern. Die Temperaturen bleiben am Sonntag bei etwa 5 Grad.
So weit zur Regionaljournal Bern, Freiburg-Wallis vom Freitagabend. Redaktion Elisa Henni, Moderation Jörg André.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.